SWR 2 Forum. Und da geht es heute nach dieser denkwürdigen Landtagswahl in Thüringen um die Frage, was folgt aus der Blockade durch den Souverän. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Heger. Wenn der Souverän die Spaltung wählt, werden Regierungsmehrheiten kompliziert. Was auf Bundesebene zwischen Union und SPD in einem qualvollen und langwierigen Prozess noch mühsam gelungen ist, das erscheint nach dem Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen als nahezu aussichtslos. Stellt sich die Demokratie selbst in Frage, wenn Parteien nicht mehr in der Lage sind, Regierungsmehrheiten zu bilden? Wird mit dem Erstarken der AfD und der Schwäche der Volksparteien die gegenseitige Blockade zum Dauerzustand? Und müssen sich Parteien für neue Bündnismodelle öffnen, damit Deutschland regierbar bleibt? Wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit der Journalistin und Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld, mit Christoph Schwennicke, er ist Chefredakteur beim politischen Monatsmagazin Cicero, und mit Professor Thorsten Faas, er leitet die Arbeitsstelle Politische Soziologie am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Herr Faas, die Linke gewinnt dank ihrem populären Ministerpräsidenten mit einem Rekordergebnis die Wahl in Thüringen. Am Tag danach ist aber noch völlig unklar, wie das zu einer Regierungsmehrheit reichen soll. So ein Blockadeergebnis, in dem Parteien der Ränder klar die Mehrheit haben und das, was mal die Mitte genannt wurde, so deutlich verliert. Besorgt Sie das als Politikforscher?
Ja, durchaus. Denn Koalitionsbildungsprozesse auch mit dem Ziel, stabile Koalitionen zu bilden, das ist eigentlich das, was wir gewohnt waren. Das ist auch das, was die Menschen in diesem Land gewohnt waren über viele Jahre und Jahrzehnte. Und gerade erleben wir so eine Unbestimmtheit. Man wählt, aber es ist völlig offen, eben auch aus Sicht von Wählerinnen und Wählern, was am Tag nach der Wahl daraus folgt. Und das stellt natürlich dann auch den Wahlakt selbst so ein Stück weit in Frage. Wofür wähle ich dann eigentlich so ganz genau? Und was wir als Muster dann jetzt zum wiederholten Mal erlebt haben mit Bodo Ramelow jetzt in Thüringen, aber eben auch mit Dietmar Woidke in Brandenburg, mit Michael Kretschmer in Sachsen, das ist ja dann so auf der Zielgerade eine Stärkung des Amtes und auch der Person des Ministerpräsidenten. Das scheinen so die letzten Fixpunkte zu sein, die es gibt aus der Sicht von Wählerinnen und Wählern. Diese Personen profitieren und auch ihre Parteien von dieser Unübersichtlichkeit. Aber insgesamt macht es den Prozess sehr, sehr unüberschaubar. Und das ist für eine Demokratie zumindest eine sehr, sehr große Herausforderung.
Bodo Ramelow, Sie haben den Namen schon genannt, der hat aus dem Ergebnis sofort einen klaren Regierungsauftrag für sich als Ministerpräsident abgeleitet. Aber ist das tatsächlich so eindeutig in dieser Blockadesituation?
Ja, es ist schwer vorstellbar, wie eine Koalition ohne Beteiligung der Linken und damit eben auch ohne Beteiligung von Bodo Ramelow aussehen könnte. Das Einzige, was man noch rechnerisch sich vorstellen könnte, wäre ein AfD-CDU-FDP-Bündnis. Aber da fehlt mir dann doch die Vorstellungskraft, wie ich das sehen könnte. Und damit ist es klar, dass die Linke an der Regierung beteiligt sein wird. Dann ist auch klar, dass sie die doch mit Abstand stärkste Partei ist. Und insofern ist diese Konsequenz, die die Linke und Bodo Ramelow für sich und die Partei gezogen hat, nachvollziehbar. Dazu kommt vergleichsweise entspannt für ihn. Er bleibt im Amt, er hat keinen Zeitdruck. Auch das im Gegensatz zu Brandenburg und Sachsen, wo die Verfassungen enge Fristen gesetzt haben für Regierungsbildung. Also ist schon ein Stück weit nachvollziehbar, dass wir heute einen ernsten, aber doch vergleichsweise entspannten Bodo Ramelow gesehen haben.
Herr Schwennicke, in Thüringen, da begreifen sich alle Parteien als Mitte, die Linke unter Bodo Ramelow und selbst eine Höcke AfD will als bürgerlich wahrgenommen werden. Müssen die Parteien untereinander diesen Mittebegriff tatsächlich neu justieren, wenn man zu Regierungsmehrheiten finden will? Oder geht man da einer Selbstverharmlosung auf den Leim, die so etwas wie politische Extreme einfach wegleugnet?
Beides. Zum einen versuchen tatsächlich alle, sich als Mitte zu definieren. Selbst Alexander Gauland gestern Abend, da blieb mir auch ein wenig die Spucke weg, gerade in dem Land, wo ein Herr Höcke das Sagen hat seitens der AfD. Ja, also da drängt alles jedenfalls scheinbar in die Mitte, was in Wahrheit sich an den Rändern aufhält. Bodo Ramelow ist dann natürlich auch eine ideale Figur dafür. Das ist nun nicht derjenige, den man jetzt so als Linksextremen wahrnimmt, als Landesvater, den er dort gibt. Vielleicht hat sich aber Mike Moring seit gestern Abend schon vorgenommen, heute unseren Sendetitel hier zu durchkreuzen. Denn von Blockade habe ich da seinerseits nichts gehört. Schon in seinen ersten Äußerungen war völlig klar, dass er den Kurs wählen wird, als Juniorpartner bei Bodo Ramelow einzubiegen in eine Koalition. Er hat das heute Morgen fortgesetzt, entgegen dem, was der CDU-Generalsekretär, wie ich finde, unklugerweise gestern Abend versucht hat, von Berlin aus zu dekretieren. Klar, dahinter steckt dieses große Tabu, was seitens der CDU dann erstmals gebrochen würde. Trotzdem ist es eindeutig, welchen Kurs Mike Moring hier fährt. Alles, was er gesagt hat, deutet nicht bloß auf eine Tolerierung hin, sondern auf eine regelrechte Koalition mit der Linken.
Da müssen wir noch näher drauf eingehen. Ich will es aber erstmal noch im Grundsätzlichen halten, Frau Weitenfeld. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen. Sind die Parteien in Thüringen in der Pflicht, aus diesem Ergebnis irgendetwas Regierungsfähiges zu formen? Oder stehen wir hier vor einer Situation, in der zu viel Kompromiss zwischen den Parteien der Demokratie womöglich schadet?
Ich glaube, dass sie nicht nur in der Pflicht sind, sondern dass sie das auch anerkennen und das auch wahrnehmen wollen. Christoph Schwennicke hat es gerade gesagt, es gibt Bewegung in der thüringischen CDU, möglicherweise sogar bis hin zu einer Koalition, das wissen wir noch nicht. Aber in der Tat wird es so sein, dass dieses vermeintlich nicht regierbare Ergebnis von gestern Abend sich in den nächsten Tagen möglicherweise zu einer neuen Regierungskonstellation wieder ausgeht. Und man sieht ja eben auch, wie stark gerade die Linkspartei in Thüringen, ähnlich übrigens wie die Grünen in Baden-Württemberg, versuchen, eine bürgerliche Partei zu sein und eben in den letzten Jahren in diesem Spektrum auch wahrgenommen worden sind. Das heißt, in Thüringen, und das sieht man auch, wenn man sich die Meinungen der CDU-Wähler in Thüringen von gestern Abend anschaut, da sind mehr als 2/3 der Auffassung, dass die CDU in eine Koalition oder in eine gemeinsame Regierungsformation, wie auch immer, mit der Linkspartei gehen sollte. Das heißt, diese Pflicht oder diese Idee, dass demokratische Parteien in Deutschland kompromissfähig und möglicherweise eben auch koalitionsfähig sein sollten, wird in Thüringen ganz offensichtlich zumindest versucht zu leben.
Ja, Mike Moring hat seine klare Koalitionsaussage vor der Wahl gegen die Linke aufgeweicht. Dagegen hat der CDU-Bundesvorstand seinen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken gerade bekräftigt. Rauchen da jetzt im Konrad-Adenauer-Haus die Köpfe, wie viel Freiheit bei der Regierungsbildung man dem Landesverband zugestehen will und kann, ohne die eigene Glaubwürdigkeit zum Beispiel auch der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zu gefährden?
Na, hoffentlich rauchen da die Köpfe. Ich meine, wir haben das in Brandenburg, da hat sich dann am Ende die Konstellation nicht ergeben, aber wir hatten in Brandenburg ja auch schon den Versuch, die Linkspartei so, zumindest so weit zu verbürgerlichen oder zu entdämonisieren, dass am Ende eine Koalition möglich gewesen wäre, wenn sie denn möglich gewesen wäre. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass wenn man in Ostdeutschland die Linkspartei, so wie sie sich heute darstellt, kategorisch ausschließt von einem bürgerlichen Regierungsbündnis unter Beteiligung der CDU, dass man da an der Realität vorbeidenkt.
Also ich habe es ja schon gesagt, ich fand das von Herrn Ziemiak gestern Abend nicht sehr weise, quasi von Berlin aus zu dekretieren, was für Koalitionen in Thüringen zu machen sind und welche nicht.
Der CDU-Generalsekretär.
Denn die normale Vorgehensweise ist die, man sagt, Koalitionen werden in den Ländern geschmiedet und geschaffen, das wird dort entschieden und dann versucht man hinter den Kulissen dahin zu wirken, wo man es gerne haben möchte, aber man sagt es nicht als Dekret quasi hier von der Kanzel und es kommt ja noch was hinzu, also ausgerechnet seine Parteivorsitzende, die ihn zum Generalsekretär gemacht hat, hat sich einmal über ein sehr starkes informelles Veto hinweggesetzt, als sie Ministerpräsidentin im Saarland war und dort ein Jamaika-Bündnis geführt hat, von dem aber irgendwann die Nase voll hat und es beenden wollte. Da wurde von hier aus alles getan, von ihrer Vorgängerin Angela Merkel, doch dieses Bündnis beizubehalten. Und sie hat trotzdem getan, was sie wollte. Das heißt, sie hat auch da die Landesinteressen über die Bundesinteressen ihrer Partei gestellt. Also da steht für meine Begriffe Herr Ziemiak etwas auf verlorenem Posten, auf den er sich selbst da gesetzt hat.
Wobei man, glaube ich, eben schon auch sehen muss, dass es natürlich in der CDU nicht nur einen Drang links zur Mitte gibt, sondern eben auch einen nach rechts raus. Und dass das natürlich in Ostdeutschland auch ein ganz starkes Thema und ganz starkes Motiv ist. Also was da jetzt taktisch klüger ist, das auszuschließen oder es einzuschließen im Blick auf künftige Wahlen, das wissen wir natürlich nicht.
Die Deutlichkeit, mit der Ziemiak sich da gestern geäußert hat, kann man doch ein Stück weit auch so verstehen, dass im Westen immer noch nicht angekommen ist, in welcher Situation sich auch die CDU im Osten befindet. Trotzdem ist es eine ganz, ganz schwierige Situation und auf diesen Öffnungshinweis von Moring gibt es jetzt auch schon andere Bewegungen, Bestrebungen aus der thüringischen CDU. Man solle auch nochmal über die AfD nachdenken. Ich denke, das ist die Sorge, dass man jetzt da sozusagen Dämme öffnet, die dann oder brechen lässt, wenn man so will, die man dann nicht mehr eingefangen kriegt. Aber es zeigt einfach, in welch verfahrener Situation man dort tatsächlich ist. Es zeigt
ja vor allem eben auch, dass in diesem Bemühen der anderen Parteien, die AfD, eben nicht in eine wie auch immer geartete Regierungsbeteiligung überhaupt in die Nähe zu bringen, am Ende eben bei diesen Landtagswahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, der jeweils der Ministerpräsident profitiert hat und die AfD. Und eben alles, was da in der Mitte versucht hat, eben immer dieses demokratische Mitte. Und wir müssen doch und wir wollen auch unbedingt gemeinsam koalitions- und kompromissfähig sein. Also dass dieses ganze Gebilde zerrieben wird in dieser Polarisierung von Wählern, die AfD nicht wollen, die dann den Ministerpräsidenten stützen, auch wenn sie eigentlich seine Partei nicht unbedingt unterstützen würden. Und auf der anderen Seite bei denen, die sich mal vorgestellt haben, man könnte ja mal die AfD wählen, eben so dieser Reflex, jetzt wähle ich sie auch, eben ausgelöst wird.
Aber die AfD liegt noch dazu ja vor der CDU, was, glaube ich, diesen Überlegungen dann tatsächlich einen dicken Strich sozusagen durch die Rechnung macht. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, mit Björn Höcke natürlich auch wirklich der exponierteste und wahrscheinlich auch rechteste Vertreter des Flügels da am Start war. Man will sich gar nicht vorstellen, was sonst die Diskussion wäre, wenn sozusagen die CDU vor der AfD liegen würde und es eben nicht Björn Höcke wäre. Also da ist schon viel im Rutschen gerade und ja, das zeigt nochmal, wie außergewöhnlich die Zeit ist.
Sie meinen, weil man sonst jetzt schon über eine Koalition von CDU und AfD mit einer Führung eines CDU-Ministerpräsidenten reden würde?
Naja, also wenn ich heute aus Kreisen der CDU Thüringen jetzt schon unter diesen Bedingungen höre, dass man doch bitte auch darüber nochmal zumindest nachdenken soll und keine Option vom Tisch nehmen soll, dann scheint mir sozusagen so ein Gedankenspiel, was unter geänderten Vorzeichen der Fall wäre, schon naheliegend. Und nur mal, um es vielleicht auch an der Zahl zu illustrieren, das ist eine eher spielerische Betrachtung, das will ich vorweg schicken, aber ich schaue mir...
Das würde ja gar nicht reichen.
Nein, das AfD kommt noch dazu.
Und CDU
insofern muss man dann die FDP da sozusagen noch en passant mit verhaften, aber nur um es mal spielerisch zu illustrieren, ich schaue mir immer ganz gerne den Wahl-O-Maten an. Da haben wir diese 38 Thesen und mich interessiert weniger, wie die Menschen im Land das beantworten, sondern was die Parteien da eigentlich sagen. Da haben sie zwischen CDU und Linken eine Übereinstimmung bei den 38 Thesen, die liegt so bei 15-20%. Zwischen CDU und AfD haben sie 80% Übereinstimmung. Ne? Und das zeigt nur, was da sozusagen an Debatten bevorsteht. Und natürlich sind da auch strategische Interessen mit verbunden. Aber ja, ich glaube, diese Diskussion wird es im Osten früher oder später geben. Für Thüringen sehe ich sie jetzt noch nicht.
Es ist ja, glaube ich, vor allem auch ein kulturelles Problem und nicht nur ein inhaltliches Problem, was Sie gerade mit den Prozentzahlen da untermalt haben. Dieser kulturelle Graben, glaube ich, der wird auch aufrecht erhalten bleiben, für meine Begriffe auf vielleicht sogar auf immer. Ich würde sagen, dieses Anything Goes, was wir jetzt sehen angesichts dieser sehr bunten Buntscheckigkeit der Wahlergebnisse, schließt eine Option aus und das ist eine Regierungsoption mit der AfD. Und ich glaube sogar, wenn die Spitzenpolitiker der AfD ganz ehrlich sind, dann ist ihnen das insgeheim sogar recht so, weil sie sich so in dieser Rolle des Opfers oder derer der Ausgegrenzten weiter präsentieren können. Und ich glaube, mit dieser Partei sehe es mit einem Schlag ganz anders aus, wenn sie in Regierungsverantwortung wäre. Dann kannst du nämlich nicht als reine Dagegenpartei unterwegs sein. Dann musst du wissen, wie man es sonst machen soll.
Ja, jedenfalls sieht man, dass die Linkspartei 30 Jahre gebraucht hat, bis sie für die CDU ein Kooperationspartner wurde, über den man laut reden kann.
Ich weiß nur nicht, ob es die AfD wirklich in 30 Jahren noch geben wird. Aber dann müssen wir in 30 Jahren noch mal eine Sendung dann dazu machen.
Ich wollte dieser Option jetzt auch gar nicht jedes Wort reden. Aber wenn Ziemiak da gestern sagt, wir sind nicht bereit, sozusagen jegliche Werte über Bord zu werfen, jegliche Inhalte über Bord zu werfen, naja, dann kann man natürlich schon überlegen, wo gibt es denn vielleicht an einigen Stellen engere Berührungspunkte, was Werte, was Inhalte betrifft. Also ich glaube, die Energie, die nötig sein wird, so eine Diskussion, wie halten wir es mit der AfD im Zaum zu halten, die wird immer größer werden, einfach weil die CDU da wirklich in einer dilemmahaften Situation ist.
Da gibt es ja noch eine andere Dimension, diese Polarisierung und Radikalisierung im Wahlergebnis. Die war ja in ganz ungewohntem Ausmaß schon im Wahlkampf zu beobachten. Da schlug vielen Kandidatinnen und Kandidaten der blanke Hass entgegen. Es gab Einschüchterungsversuche bis hin zu Morddrohungen. Die Zeit hat von einem gespenstischen Klima geschrieben, von Politikerinnen und Politikern, die sich fürchten müssen. Entgrenzt sich da gerade eine politische Kultur, auf die wir jahrzehntelang zu Recht stolz waren?
Es ist ja unübersehbar, dass sich da im Umgang, im Ton und auch, was jetzt Tabus anlangt, etwas verändert hat. Es gab, glaube ich, jetzt auch Schmierereien an der Hauswand des FDP-Spitzenkandidaten, weil der plötzlich irgendwie in AfD-Nähe gerückt wurde. Also ich kenne Herrn Kemmerich ein kleines bisschen. Es ist absurd, ihn als AfD-affin darzustellen. Also da tauchen plötzlich entgrenzte Verhaltensmuster auf, die einen erschrecken lassen. Ich fürchte, das ist jetzt nicht besonders neu, der Gedanke, aber er kann ja trotzdem richtig sein, dass die Umgangsformen, wie sie in sozialen Netzwerken an den Tag gelegt werden, leider dann ins reale Leben übergreifen. Gut, jetzt kann man physische Tätigkeiten im Netz nicht ausüben, aber man kann dazu anstiften. Ich glaube, dass sich da unselig etwas überträgt, dass leider auch Politiker da den Ton mit anschlagen im Netz, der einfach falsch ist, und dass da etwas an politischer Kultur verloren gegangen ist in den letzten Jahren, auf die wir eigentlich stolz sein konnten.
Ich glaube, wir haben da zwei Aspekte, auf die wir gucken müssen. Das eine ist eben tatsächlich die Frage, wie roh oder wie gemein oder wie strafbar man sich ausdrückt und wie das eben natürlich bei denjenigen, die da adressiert sind, ankommt und wie ernst sie das nehmen und nehmen müssen. Die andere Seite ist aber ja doch auch die, dass sich der politische Diskurs ja ganz offensichtlich in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg wieder sehr, sehr geweitet hat und dass da eben im Moment einfach Menschen auch mitreden und ihre Stimme erheben, die wir 30 Jahre lang nicht gehört haben. Und das tun die jetzt nicht in der Art, die einem als politischen Journalisten gut gefällt. Das tun die auch nicht in der Art, wie man mit Politikern umgeht und wie man sich mit Politikern auseinandersetzt. Aber wenn man etwas Positives daran sehen will, dann ist es, glaube ich, schon, dass es eine sehr, sehr breite politische Debatte gibt, die an den Rändern unerträglich ist, die aber doch auch in allen Bevölkerungsschichten jetzt geführt wird. Wir haben eine sehr hohe Wahlbeteiligung gesehen. Ich habe übrigens dieses Gespenstische, was da beschrieben wird, natürlich im Ton nimmt man das wahr, aber wenn man in Thüringen unterwegs war in diesen Wochen, dann hat man im Grunde politische Diskussionen auf jedem Stadtplatz gesehen und gehört. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen für eine Demokratie, wenn eben diejenigen, die wählen, sich tatsächlich auch erstens zur Wahl begeben und zweitens über Politik nachdenken. Die Art und Weise, wie sie das tun, die Art und Weise, wie sie sich artikulieren, ist, glaube ich, so, dass man sie nicht gewöhnungsbedürftig nennen sollte, weil man sich daran nicht gewöhnen möchte und auch nicht gewöhnen darf. Aber insgesamt gibt es eben einfach wieder eine breite politische Debatte.
Wir haben einfach jahrelang erlebt, dass bestimmte inhaltlich politische Positionen in den Parlamenten nicht vertreten waren oder dann eben auch als nicht vertretbar hingestellt wurden. Also das war, sagen wir mal, AfD Marke 1, also in der ersten Darstellungsform die Anti-Euro-Politik, für die es einfach innerhalb der Bevölkerung starke Unterstützung gab, aber die sich im Parlament, im Bundestag nicht abgebildet hat. Ich sage gar nicht, dass ich diese Anti-Euro-Politik unterstütze. Ich sage nur, es ist eine legitime Position, die sich nicht abgebildet hat.
Und die konnte sich auch erstmal nicht abbilden, weil die AfD ja nicht gewählt war.
So, aber es war auch dieser Platz war einfach unbesetzt politisch und er wurde dann von der AfD besetzt. Und das Gleiche ist passiert nach 2015 mit der Migrationspolitik, wo die Bundesregierung diese Politik gemacht hat und die Oppositionsparteien im Bundestag, die auch so unterstützt haben, teilweise noch mehr davon wollten. Und da gab es eben wieder eine Bevölkerungsgruppe, die gesagt hat, wo bleiben wir denn da eigentlich? Also insofern ja, da hat sich einfach jetzt etwas artikuliert, was auch jahrelang einfach kein Gefäß hatte. Das Gefäß ist jetzt da. Es entwickelt sich leider in Teilen etwas unappetitlich, möchte ich fast sagen. Aber es ist eine Folge dessen, dass in zwei großen Themen, Euro und Migration, die Leute lange Zeit den Eindruck haben, wo bleibe ich hier eigentlich mit meiner Meinung?
Man muss allerdings dabei sehen, es bedient natürlich genau dieses populistische Narrativ auch ein Stück weit, dass die einen dann plötzlich gegen die geeinten anderen stehen. Das sind eigentlich auch keine Debatten, die wir auf Dauer führen wollen. Vielleicht noch ein Gedanken, weil, Herr Schwenke, Sie die sozialen Netzwerke angesprochen haben. Ich bin nicht sicher, ob die Menschen sich dadurch wirklich geändert haben, aber was bei den sozialen Netzwerken natürlich auch spannend ist, ist, dass plötzlich die vielleicht vorher abgeschlossenen Filterblasen, die sich an den Stammtischen oder so formiert und auch geäußert haben, dass die plötzlich sich wechselseitig sehr schön beobachten können und damit wissen, was es auch für Meinungen in diesem Land gibt, was vielleicht früher ein Stück weit eher im Verschlossenen, im Verborgenen eben an berühmt-berüchtigten Stammtisch passiert ist. Und diese Sichtbarkeit, die führt, glaube ich, dann eben auch zu diesen heftigen Gegenreaktionen, wo dann manchmal einfach Maß und Mitte, wenn man so will, verloren geht. Das scheint mir nochmal so ein Punkt zu sein, wo wirklich die sozialen Netzwerke nicht die Menschen ändern, aber plötzlich Transparenz schafft an Punkten, die dann ja so gegenseitige Aufschaukelungsprozesse auslösen.
Und wo man, glaube ich, ganz klar sagen muss, wenn die sozialen Netzwerke, wenn das Internet als rechtsfreier Raum wahrgenommen wird, in dem ich rumpöbeln kann, wie ich gerne möchte, ohne dass es irgendeine Konsequenz hat und ohne dass ein Berliner Landgericht in der Lage oder willens ist, Beleidigungen zu stoppen gegen eine Politikerin, die nun wirklich jenseits nicht nur des guten Geschmacks, sondern jenseits von allem ist, was man öffentlich sagen sollte und denken, auch nur denken sollte. Da, glaube ich, eben spielt dann eben schon eine Rolle, dass Menschen dann das Gefühl haben, du kannst hier nicht nur alles hören und sehen, sondern du darfst auch alles. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo der Rechtsstaat und wo sich auch der demokratische Staat jetzt finden und auch in seiner Auffassung bewähren muss, dass Recht überall Recht ist. Und wenn ich was am Stammtisch nicht sagen darf, dann darf ich es eben in sozialen Netzwerken auch nicht tun.
Wobei, da tut sich ja, glaube ich, gerade auch ein bisschen was, wenn wir so von Verfolgen statt Löschen und sowas reden und hören, dann zeigt es ja genau das. Ich meine, mit Blick auf dieses Künast-Urteil, das wirklich skandalös ist, hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass man ein bisschen deutlicher macht, okay, das ist ein erstinstanzliches Urteil. Es gibt auch andere Urteile, um eben genau diesen Eindruck gar nicht erst entstehen zu lassen, dass die Justiz an der Stelle versagt. Sondern es gibt ja auch Verurteilungen von Facebook-Nutzern, von Twitter-Nutzern. Nur darüber lesen wir vergleichsweise wenig. Das hat mir an der Stelle so nochmal, so skandalös ich das Urteil finde, aber es war plötzlich so stellvertretend und ich glaube, das war eigentlich Eindruck.
Es zeigt eben einfach, dass sich da das Recht auch erst entwickelt. Mhm. Und dass eben ganz offensichtlich dieser Freiraum, der da noch herrscht oder der noch da ist, doch auch sehr aggressiv genutzt wird.
Für Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist mit so einem Ergebnis für die AfD, für diese Höcke-AfD in unserem politischen System grundsätzlich etwas ins Rutschen geraten. Frau Weidenfeld, Sie haben schon vor 2 Jahren in Ihrem Buch Regierung ohne Volk eine zunehmende Entfremdung zwischen politischer Klasse und großen Teilen der Bevölkerung beschrieben. Im Untertitel hieß der Band, warum unser politisches System nicht mehr funktioniert. Ist diese Entfremdung der Kern des Problems, auch diese Radikalisierung?
Ich glaube, dass Christoph Schwennicke das eben schon sehr deutlich und auch sehr treffend in dem Satz formuliert hat, wo bleibe ich? Das ist übrigens auch das, was Renate Künast, die ja ihre Hater mal besucht hat eine Zeit lang, was sie auch sagte, am Ende dieser Besuche habe dann eben immer diese Frage gestanden, und wo bleibe ich? Also die Frage, was tut die Gemeinschaft denn für mich? Was zählt meine Stimme? Wo wird meine Stimme gehört? Was kann ich als Einzelner erwarten von meinem Gemeinwesen? Und das spielt eben eine sehr große Rolle. Und das ist eben gerade auch in den beiden großen Themen, nämlich einmal Finanzkrise, wo auf einmal der Schwache den Starken retten musste und nicht der Starke für den Schwachen einsteht, wie wir uns das in einer sozialen Marktwirtschaft vorstellen und wie wir das auch erwarten dürfen. Das war der erste Fall. Der zweite, die Frage der Migration, wo auf einmal eben für Migranten ein Staat da war, ich finde völlig zu Recht, und eben auch sich sehr angestrengt hat, diese Menschen anständig zu beherbergen und sie dann auch anständig zu integrieren, wo viele Menschen sich gefragt haben, ja, und was ist mit mir? Ich bin hier Staatsbürger, ich habe das Wahlrecht, ich zahle meine Steuern, ich passe auf und zahle auch sogar meine Bußgelder und halte an roten Ampeln. Und jetzt sehe ich, dass andere viel, viel besser behandelt werden als ich oder als meine Kinder, als meine Nachbarschaft, meine Gemeinschaft. Und dass man da sich fragt, was ist denn ein demokratisches Gemeinwesen? Welche Stimme habe ich da? Das scheint mir ganz normal zu sein.
Ich würde das gerne.
Die Antworten fand ich falsch dann, aber die Frage finde ich richtig.
Ich würde das gerne mit ein paar Zahlen nochmal unterlegen, was Frau Weidenfeld gerade gesagt hat. Wir können uns zurückerinnern, an Juli 2015. Damals stand die Union bei 42% in den Umfragen und die SPD bei 25% in den Umfragen und die AfD bei genau 2% in den Umfragen. So, und ich glaube keinen Moment daran, und da würde ich dann Frau Knobloch auch widersprechen, dass diese jetzt, weiß ich nicht, zwischen 20% und 25% AfD, je nach Region, dass die tatsächlich von Dauer sein müssen, sondern das ist eine Reaktion auf dieses zweite große Thema, das Frau Weidenfeld angesprochen hat. Es gab mal einen Wahlkampfberater von Bill Clinton, dem amerikanischen Präsidenten, der einen Wahlkampf unter dieses Motto gestellt hat, it's the economy stupid. Ich würde sagen, hier ist jetzt it's the migration stupid der Satz, denn alle Wahlergebnisse seit der Bundestagswahl und die auch schon haben der Großen Koalition diese schlechten Wahlergebnisse präsentiert. Und das hängt damit zusammen, dass sie für diese Politik verantwortlich gemacht werden. Also das hat mit Hessen angefangen, ist jetzt ein Jahr etwa her. Es ging über die Europawahl weiter, Brandenburgwahl, Sachsenwahl und jetzt Thüringenwahl. Das ist eine permanente Abwahl der Großen Koalition.
Obwohl es den Leuten immer viel besser geht. Das ist ja das Frappierende auch in Thüringen.
Auch in Thüringen.
Ja. Aber das stimmt ja auch, Frau Weidenfeld, was Sie gesagt haben. Es geht nicht unbedingt um das, mir geht es deswegen schlechter. Deswegen kaufe ich auch nie das Argument, die sind dort am meisten gegen Ausländer, wo gar keine sind. Trotzdem ist dieses Gefühl da, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Sie haben es ja angesprochen, dieses Gefühl komisch. Für mich ist nicht mehr da und für den anderen wird es gegeben. Nochmal, ich teile das auch nicht. Es ist faktisch, wahrscheinlich hält es der Überprüfung nicht stand, aber es ist ein sehr weit verbreitetes Gefühl. Übrigens, um ein anderes Buch da zu zitieren, der sehr interessant, der Bürgermeister von Augustusburg, ganz in der Nähe von Chemnitz, inzwischen in der SPD eingetreten, hat genau das beschrieben, was Sie auch gerade beschrieben haben. Die Leute hatten da das Gefühl, Moment mal, wieder die Frage, wo bleibe ich hier jetzt eigentlich?
Wobei, wenn Sie Zahlen ansprechen, ich meine, die Union stand kurz vor der Bundestagswahl 2017, also nach 2015 auch bei 40%. SPD unter Martin Schulz schoss auch nach 2015.
Ja, das bezweifle ich ja fast. Da müssten wir noch mal hingucken.
Ja, dann gucken wir
mal. Ja, dann gucken wir, holen wir in der nächsten Sendung nach. Das stimmt, glaube ich, nicht, was Sie sagen.
Ja, gucken Sie mal.
Ja.
Martin Schulz, auch nach 2015, führt die SPD plötzlich in Sphären von 30-35%. Nicht nachhaltig, aber auch das ist ja alles nach 2015 passiert.
Das war die Hoffnung, dass hier einer eine Gegenposition einnehmen würde. Was mir
das entscheidende Punkt zu sagen, naja, aber mit Martin Schulz würde man
das an wusste der man ja vorher keinen, nicht.
Das wusste ja keiner,
den kannte ja keiner.
Wenn Sie sagen, was hier projiziert wird, dann doch die Hoffnung, dass mit Martin Schulz jetzt wieder jemand kommt, der sozusagen, was er ja dann auch mit seinem Wahlkampfslogan versucht hat, eben die soziale Gerechtigkeit wieder zu thematisieren.
Und
wieder
diese Charta-Agenda 2010 auszuwetzen, genau. Was ja auch eine tiefe Wunde der SPD war.
Und zweifelhaft ist ja, dass nach 2017 diese GroKo nochmal einen wirklich massiven Ansehensverlust erlitten hat und man ihr einfach nicht mehr traut. Man, was immer sie tut, und ich meine, da gibt es ja auch Studien, die das aktuell zu zeigen versuchen, dass die GroKo ja durchaus bei der Umsetzung ihrer beschlossenen Maßnahmen auf ganz gutem Weg ist. Aber man traut ihr einfach nichts mehr zu. Das ist ja auch nicht unbedingt überraschend, wenn man sagt, wir wollen nicht mehr und dann doch, ich werde kein Minister und dann doch. Also da gibt es ja wirklich gute Gründe für. Mit Blick auf die AfD, über die wir ja an der Stelle eigentlich reden, ist das, und das haben Sie auch, Frau Weidenfeld, angesprochen, diese Unzufriedenheit, niemand hört mich mehr. Das ist sozusagen dieses populistische Element ein Stück weit. Ich finde, was mit Blick auf Thüringen tatsächlich dem Ganzen nochmal einen anderen Dreh gibt, ist eben, dass mit Höcke da jemand an der Spitze steht, wo es mir zunehmend schwerfällt zu sagen, das ist einfach eine Artikulation von Unzufriedenheit, sondern da kommt wirklich was offen Rechtsextremistisches dazu und dass das keinerlei abschreckende Wirkung mehr hat. Das finde ich tatsächlich mit Blick auf Thüringen mehr noch, als das in Brandenburg und Sachsen der Fall war, wirklich besorgniserregend, dass man das offenkundig bereit ist, einfach auch in Kauf zu nehmen.
Wir diskutieren in diesem SWR2-Forum die Folgen aus dieser Landtagswahl von Thüringen. Wir haben es schon gesagt, CDU und SPD in Thüringen so schwach wie in keinem anderen Bundesland. Sie schaffen es gerade noch auf 31% zusammen. Herr Schwennecke, im aktuellen Cicero, da beschreiben Ihre Kollegen, wie die CDU unter Angela Merkel ihre integrative Kraft nach rechts verloren hat. Da wurde zum Beispiel in den 80er Jahren unter Helmut Kohl von der Union versprochen, die Zahl der Ausländer zu halbieren. Mit Alfred Drecker hat es damals einen Rechtsaußen zum Fraktionschef gebracht, der vom Europa der Vaterländer gesprochen hat. Ideen und Positionen, wie wir sie heute eben bei der AfD finden. Aber hätte die CDU im neuen Jahrtausend tatsächlich noch Wahlen gewinnen können, wenn sie nicht auf diese Modernisierung gesetzt hätte?
Na, so tut sie sich jedenfalls auch nicht, wie wir erkennen in den letzten Jahren. Natürlich können sie einen Alfred Dregger nicht mit der Zeitmaschine mal eben ins Hier und Jetzt beamen und dann ist alles wieder gut bei der CDU, auf gar keinen Fall. Und trotzdem, wir können es ja auch an der Person von Herrn Gauland festmachen, der mag sich durchaus auch entwickelt haben und vielleicht auch radikalisiert haben und all das und vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Galle in sich haben mit einem Mal, aus welchen Gründen auch immer. Aber dieser Mann war auch mal Teil der CDU und zwar also zentraler Bestandteil, diese Position, die er innehatte. Ich weiß noch, dass ich seine Kolumnen immer mit sehr viel Gewinn gelesen habe, nicht unbedingt mit Zustimmung, aber mit intellektuellem Gewinn. Und das ist in dieser CDU nach dem Bilde von Angela Merkel eben nicht mehr vertreten. Das ist einfach so, das wurde auch wirklich mit aller Kraft und aller Inbrunst und ja auch aller Überzeugung verändert. Wir haben im nächsten Heft übrigens, das kann ich schon mal ankündigen, einen Beitrag von Roland Koch, den ich da ziemlich präzise finde, der natürlich auch zu denen gehört, die sich eine etwas konservativere CDU von Herzen wünschten. Und der sagt, es bringt nichts immer mit dem Strom zu schwimmen, man muss sich als CDU auch mal dagegen stellen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass in dieser CDU Stand heute sehr viel dem Zeitgeist gefrönt wird. Das kann man richtig finden und dafür gibt es bestimmt auch gute Gründe. Nur die Wahlergebnisse, die sprechen dafür, dass das so eine wirklich über alle Zweifel erhabene Strategie ist.
Und heute verkämpft sich die neue Vorsitzende Kramp-Karrenbauer darin, auch den Konservativen in der CDU gerecht zu werden. Woran liegt es denn, Herr Faas, dass sie dabei augenscheinlich so wenig Erfolg hat?
Ja, in gewisser Weise bewahrheitet sich doch das alte Diktum von Angela Merkel, dass sie eigentlich immer der Meinung war, der Parteivorsitz und das Kanzleramt und die Kanzlerinnenposition gehören irgendwie in eine Hand. Denn was wir gerade erleben, ist ja doch der Versuch einer Parteivorsitzenden irgendwie sichtbar zu werden, sich zu profilieren. Natürlich auch mit Blick auf die offene Frage, wer die CDU denn oder die Union in den nächsten Wahlkampf als Spitzenkandidatin führen wird. Auch der Eintritt in die Regierung, die Übernahme dieses Amts der Verteidigungsministerin kann man ja in der Linie sehen. Und ich finde, gerade weil wir auch beim Beispiel der SPD über innerparteiliche Entscheidungen reden, was wir eben auch aus der CDU-Entscheidung gelernt haben, ist, dass auch ein breites Beteiligungsverfahren eben nicht zwangsläufig dazu führt, dass am Ende eine Partei hinter einer gewählten Vorsitzenden steht, sondern dass natürlich auch ein solches Verfahren Spaltung sichtbar macht. Und Merz kann eben mit Fug und Recht sagen, hey, ich stehe irgendwie auch für 50% der Mitglieder der CDU. Ähnliches könnte der SPD jetzt blühen. Und das ist natürlich eine Bürde, die AKK bis heute hat. Denn irgendwie muss sie versuchen, die mitzunehmen. Und der Preis, den sie in Person von Paul Ziemiak da bezahlt hat, der scheint mir doch auch ein sehr, sehr hoher gewesen zu sein.
Dazu kommt, glaube ich, dass Frau Kramp-Karrenbauer eine Frau ist. Und wenn man sich fragt, wie kann man den konservativen Teil der CDU integrieren oder wie kommt er wieder zurück in die CDU, dann spielt natürlich eine Rolle, dass wir jetzt eine Kanzlerin haben, die in der vierten Legislatur ist, dass wir eine CDU haben, die in dieser Zeit viel, viel weiblicher geworden ist. Und wenn man die Niederlage von Friedrich Merz beim CDU-Parteitag in Hamburg im vergangenen Jahr nochmal analysiert, dann sieht man eben, dass wahrscheinlich einer der seiner Fehler war, dass er unterschätzt hat, wie weiblich die CDU inzwischen auch in ihren Delegierten geworden ist. Das heißt, Frau Kramp-Karrenbauer hat eben einfach, um diesen konservativen Teil der CDU zurückzuholen, an sich zu binden, nicht nur inhaltliche Herausforderungen. Also die muss denen nicht nur Angebote machen, was innere Sicherheit, was Migration, was Verteidigung angeht, sondern die muss ihnen ein Angebot machen, was sie ihnen nicht machen kann, nämlich ich bin euer bester Mann.
Auf eine Art, das ist eigentlich keine Kategorie für einen politischen Journalisten, aber auf eine Art dauert mich Frau Kramp-Karrenbauer im Moment auch. Denn diese Wahlergebnisse, von denen ich gesprochen habe, über auf der Strecke, die haben, also wenn überhaupt, dann seit einem Jahr etwas mit ihr zu tun. In Wahrheit aber gehen sie alle natürlich zurück auf die Regierungszeit und damit auch auf die Amtszeit Angela Merkels auch als Parteivorsitzende zurück. Jetzt ist Frau Kramp-Karrenbauer in eine ganz blöde Situation geraten, dafür trotzdem jedes Mal das Kreuz hinhalten zu müssen, obwohl das Nichtwählen der CDU also mutmaßlich mehr zu tun hat mit den 14 Jahren Angela Merkel als mit dem einen Jahr AKK als Parteivorsitzende. Aber Frau Weidenfeld wiegt schon den Kopf. Das, so ist das. Ich wollte gerade einbiegen, so ist Politik, die ist da unbarmherzig. Das hätte sie auch wissen können, denn es stimmt ja auch, was Herr Faas gesagt hat, eigentlich ist das schon besser, wenn beides in einer Hand ist. Das hätte auch Frau Kramp-Karrenbauer wissen müssen und hätte, wenn es eine Art Wolfratshausener Frühstück zwischen den beiden gab, also zwischen Frau Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer, dann hätte sie ja vermutlich, um selbst dabei nicht jetzt auf der Strecke zu bleiben, klarer definieren müssen, wann übernehme ich dann eigentlich auch andere Position.
Das kommt ja vielleicht noch nicht. Also ich meine, das war doch damals so, dass Angela Merkel als Parteivorsitzende in Wolfratshausen im Heimatort von Edmund Stoiber beim Frühstück Herrn Stoiber die Kanzlerkandidatur überlassen hat. Und möglicherweise wird es ein solches Frühstück ja jetzt auch geben. Also wir haben eine Parteivorsitzende, es gibt mehrere Kandidaten, die sich Chancen ausrechnen oder die sich das Amt zutrauen. Und das weiß man ja noch nicht, ob es das, also zwischen Frau Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer hätte es das nicht geben können.
Ja, wie eine Partei an Zustimmung verliert, die ohne populäre Frontfigur dasteht, die sich im Streit der Flügel und der Beschäftigung mit sich selbst zerfleischt, das beobachten wir ja gerade bei der SPD. Sie versucht mit Legitimation durch die Basis den Ausgleich in der zerstrittenen Partei hinzukriegen. Herr Faas hat das schon angedeutet. Da durften also die Mitglieder über die Fortsetzung der Großen Koalition abstimmen. Die Basis ist durch die Online-Abstimmung an der Entscheidung über die neue Parteiführung beteiligt. Und da wissen wir seit Samstag, dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz als Gewinner dieser Abstimmung in die Stichwahl gegen Saskia Esken und Norbert Walter Borjans gehen werden. Welches Team verspricht da im Parteivorsitz die bessere Perspektive für diese angeschlagene Volkspartei?
Tja,
das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es so knapp war.
Klingt nach wieder noch.
Auch da gibt man sich, glaube ich, ein Stück weit der Illusion hin, dass sozusagen das Verfahren am Ende dazu führt, dass plötzlich eine auf wundersame Weise geeinte Partei dastehen soll. Ich meine, gerade mit dieser Konstellation, die Sie ja gerade noch mal skizziert haben, sind die Gegensätze, jetzt wenn man sich die Gesamtheit der angetretenen Duos anschaut, vielleicht nicht maximal, aber doch sehr, sehr deutlich. Mit Scholz-Geiwitz ein Duo, was ganz klar pro GroKo positioniert ist, und mit eben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eines, was sich zumindest deutlich skeptischer ausdrückt. Das heißt, es überlagert sich jetzt ganz vieles in dieser Stichwahl, nämlich wollen wir nach links, nach rechts, wollen wir rein, wollen wir raus. Und parallel läuft ja auch noch dieser Prozess der Zwischenevaluation, den man mit der Union zusammen vereinbart hat. Wollen wir jetzt eigentlich diese GroKo fortsetzen, ja oder nein? Und es gibt überhaupt keine Garantie, dass diese beiden Entscheidungsprozesse automatisch zu einem gemeinsamen, zueinander passenden Ergebnis kommen. Also die SPD ist weiter in schwierigem Fahrwasser. Und ich glaube auch, dass sich jetzt in der zweiten Runde nochmal ein Mehr an Polarisierung einstellen wird. Es wird auch massenmedialer werden. Es soll ja jetzt sichtbarere Formate, TV-Formate und Ähnliches geben. Ich glaube, das birgt sogar die Gefahr, dass der Riss oder die Spaltung, die Polarisierung innerhalb der SPD nochmal zunehmen wird. Denn das fand ich eigentlich ganz, ganz faszinierend, dass die erste Runde alles in allem doch sehr, sehr harmonisch verlaufen ist. Hätte man sich, wenn man an amerikanische Primaries denkt, auch da schon durchaus anders vorstellen können.
Wobei man da sagen muss, dass die meisten Kandidaten einfach nicht bekannt waren. Und das ist, glaube ich, auch jetzt, also wenn man sagt, wir müssen sichtbarer werden, müssen diese Diskussion auch öffentlicher führen, dann halte ich das für ganz richtig und auch wichtig. Der einzige der vier Kandidaten, die wir jetzt haben, der bundesweit tatsächlich bekannt ist und gut bekannt ist, ist Olaf Scholz, weil er Finanzminister ist. Die anderen sind bestenfalls im Land, wo sie Funktionen haben, bekannt geworden. Und über die SPD hinaus muss ja ein SPD-Vorsitzender oder eine SPD-Vorsitzende oder ein Vorsitzenden-Team ein eine Strahlkraft entwickeln und eine Positionierung entwickeln, dass die gehört werden in politischen Debatten. Und dazu ist es eben dringend nötig, dass weit über die SPD hinaus Menschen was mit den Gesichtern, mit den Namen, mit den Positionen verbinden können.
Also ich halte dieses Verfahren insgesamt für ein sehr unseliges. Ich glaube, dass es nicht dazu geeignet ist, klare Entscheidungen herbeizuführen und auch klaren Rückhalt sicherzustellen. Herr Faas hat ja in ähnliche Richtung auch schon argumentiert. Also wir haben gerade gesagt, Scholz, Geiwitz haben bis hierher die Nase vorn. Sie haben es genau um 2 Prozentpunkte gegenüber Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und Frau Weidenfeld hat schon gesagt, also viele derer, die da jetzt antreten, hat man vorher gar nicht gekannt. Also ich muss ganz offen sagen, heute Morgen war Frau Esken wieder im Deutschlandfunk. Also mir fehlt, bei allem Respekt, aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube daran, dass sie aus dem Stand in der Lage ist, das Amt einer Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands einzunehmen. Sie hat keinerlei Führungserfahrung vorher, nicht, dass ich es jedenfalls wüsste. Jetzt kann man sagen, Frau Geiwitz auch wenig. Sie war immerhin mal Generalsekretärin der brandenburgischen SPD. Das ist eine Führungsposition. Aber insgesamt wird mir, ehrlich gesagt, ein bisschen bang, wenn ich mir dieses Prozedere anschaue, ganz abgesehen von der Anmutung, dass wirklich was von schlechtem Privatfernsehen hatte. Also wer sich das am Samstag angeschaut hat, die Verkündigung, also da, neudeutsch würde man sagen, Fremdschämen, ein bisschen Fremdschämen ist da im Spiel. Und wenn die SPD, Herr Faas hat es angedeutet, das jetzt zu einer Abstimmung über die Große Koalition macht und sich dann für das Pärchen entscheidet, das gegen die Große Koalition ist, übrigens rein rechnerisch kann man das herleiten, denn jetzt nehmen wir mal Boris Pistorius und Frau Köpping auch als Pro-GroKo und Scholz-Geiwitz auch, dann sind das zusammen 31%. Das ist nicht die Mehrheit. Also das ist ein jedenfalls nicht unwahrscheinliches Ergebnis. Und dann würde ich sagen, hätte sich die SPD für einen kollektiven Suizid fast entschieden. Ich glaube nicht, dass da dann die Wiederauferstehung unmittelbar bevorsteht.
Aber um mal eine Lanze für die Volksparteien zu brechen.
Wollen wir gerne machen.
Wenn sie integrieren wollen, wenn sie ausgleichen wollen, dann sind die Lösungen für die großen Fragen der Politik eben zwangsläufig komplexer, als es der Zeitgeist bei Problemen wie Klimawandel oder Migration offenbar verlangt.
Nein, deswegen steckt hinter dieser ganzen Debatte um das Ende der Volksparteien auch mehr als einfach nur die Sorge sozusagen um einzelne Parteien, sondern dahinter steht natürlich ein bestimmtes Politikmodell. Haben wir Organisationen, nämlich Volksparteien, die in sich schon mal bestimmte Konflikte der Gesellschaft vorklären, die zusammenführen, Kompromisslinien ausfindig machen, und findet es eben unter dem Dach einer gemeinsamen Partei statt? Oder wenn es dieses Modell nicht mehr gibt, verlagern wir diese Konflikte zwischen Parteien in Koalitionen hinein, in stärkerem Maß, als das bisher der Fall ist. Also sicherlich kann man, wenn man sich die Zahlen anschaut, sehr schnell sagen, dieses Modell ist Geschichte. Aber ich glaube, die Implikationen, die damit verbunden sind, wenn diese integrierenden Kräfte so nicht mehr da sind, die sind nicht jedem so ganz bewusst, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich glaube schon, dass das nachhaltig die Art und Weise, wie wir Politik machen, verändern wird.
Dazu kommt ja, dass sich unser politisches System deshalb nicht ändert. Nur weil sich die Parteien verändern oder weil die Volksparteien zerbrechen. Wir haben nun mal in Deutschland ein politisches System, was extrem langsam ist, was den Kompromiss eigentlich erzwingt. Viel, viel stärker als das britische System, das französische oder das amerikanische. Und wenn man dann eben mit Parteien zu tun hat, die zerfallen und die auf nicht mehr sicherem Grund gehen, dann sieht man eben einfach, wie dann im Grunde auch dieser Prozess leer läuft. Nicht? Wir haben eben in Deutschland so viel Checks and Balances, also so viel Entscheidungen und Kontrollen von Entscheidungen und der Möglichkeit, Entscheidungen auch wieder zu revidieren, dass im Grunde der politische Kompromiss in Deutschland eine viel, viel größere Rolle spielt als in den meisten anderen politischen Systemen. Und wenn der eben nicht mehr gefunden werden kann, eben wie Herr Faas sagt, noch nicht mal mehr in der eigenen Partei, aber dann eben auch nicht mehr auf der nächsten politischen Ebene, nämlich der Koalition, dann wird Deutschland von dieser politischen Polarisierung, die wir in ganz Europa, die wir auch in den USA natürlich sehen und in England, eben auch viel, viel stärker betroffen sein, weil dann eben hier auch diese Alltagsentscheidungen nicht mehr möglich sein werden. Wenn man sagt, so die Engländer, die können sich nicht zum Brexit entscheiden oder nicht dagegen, das ist ja auch eine fundamentale Entscheidung, die das Leben aller Menschen verändern wird. Aber in Deutschland kann man sich nicht mehr zur Grundrente entscheiden und zur Frage Bedürftigkeitsprüfung ja oder nein. Also das sind Kompromissunfähigkeiten in Politikbereichen, wo man eigentlich immer gesagt hat, also sozialpolitische Entscheidungen werden immer in einer informellen großen Koalition gefällt und deshalb sind sie auch so beständig. Und wenn das kaputt geht, geht in Deutschland eben tatsächlich noch mehr zu Bruch als nur der Niedergang einer Volkspartei, der da beklagt wird.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war das SWR2-Forum nach der Landtagswahl in Thüringen und die Blockade durch den Souverän haben bewertet und diskutiert. Christoph Schwennecke, Chefredakteur beim politischen Monatsmagazin Cicero, die Journalistin und Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld und der Wahlforscher und Politikwissenschaftler vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, Professor Thorsten Faas. Die Gesprächsleitung hatte Matthias Hege.